Gabi Fröhlich ist am Mikrofon. Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Hureb. Das Gebet der Passionisten um Einheit mit der anglikanischen Kirche, das ist heute unser Thema. Denn heute startet die Gebetswoche für die Einheit der Christen, wie immer am 18. Januar. Was wenige wissen, ist, dass der Ursprung dieser ökumenischen Gebetswoche zu einem guten Stück in England liegt, wo vor mehr als 100 Jahren Anglikaner die tiefe Sehnsucht gespürt haben, dass alle Christen wieder zur Einheit mit dem Papst in Rom zurückkehren sollten. Über diese ökumenischen Aufbrüche im England des 19. Jahrhunderts sprechen wir heute mit dem Passionistenpater Gregor Lenzen. Er ist Provinzial der süddeutsch-österreichischen Provinz des Passionistenordens und uns zugeschaltet aus Eichstätt. Herzlich willkommen, Pater Gregor.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich.
Pater Gregor, Sie haben von Ihrem Orden her schon einen engen Bezug zur Ökumene mit der anglikanischen Kirche. Wir sprechen heute ja auch über das Gebet der Passionisten um Einheit mit der anglikanischen Kirche. Wie kommt es zu dieser Verbindung?
Ja, unser Ordensvater, der heilige Paul vom Kreuz, hatte schon sehr früh in sich den Impuls verspürt, für England zu beten. Und gerade eben auch für die Vereinigung der anglikanischen Kirche wieder mit der Kirche Roms. Und das war ihm ein tiefes Anliegen und das hat er ein Leben lang eigentlich so durchgehalten und auch seine Mitbrüder zu diesem Gebet für England aufgefordert. Noch lange bevor dann die Passionisten tatsächlich nach England gekommen sind, war dieses Anliegen ganz klar in unserer Kongregation vom Gründer her grundgelegt.
Also das heißt, da werden wir gleich noch viel mehr darüber erfahren, wenn wir jetzt erstmal Ihnen zuhören, Pater Gregor, wenn Sie sprechen über das Gebet der Passionisten um die Einheit in der anglikanischen Kirche.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, wir beginnen heute mit dem 18. Januar die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wir wissen uns dem Herrenwort verpflichtet, dass wir im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 21 lesen, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also der Herr hat schon für die Einheit seiner Jünger, seiner Nachfolger gebetet. Und die Spaltung der Christen, der Christenheit, ist eine offene Wunde am Leib Christi, im Grunde ein Skandal und auch ein Hindernis für den Glauben. Von daher ergibt sich ganz klar die Notwendigkeit des Gebetes für die Einheit der Christen. Die Gebetswoche, die wir heute beginnen, hat eine Vorgeschichte, hat ihren Ursprung schon im 19. Jahrhundert. Und ein späterer Passionistenpater, also ein Mitglied meiner Gemeinschaft, steht hier ganz am Anfang dieser Entwicklung. Ich meine damit den damaligen George Spencer aus der berühmten Adelsfamilie der Spencer in England, der schon im Jahre 1840 noch als anglikanischer, das heißt, er war Konvertit von der anglikanischen Kirche zur katholischen Kirche und er war zu dem Zeitpunkt 1840 bereits katholischer Priester, aber vorher war er anglikanischer Geistlicher gewesen. Er kam im Jahre 1840 nach Oxford in die berühmte Universitätsstadt, um dort den großen Theologen John Henry Newman zu treffen, der ja Anführer der Oxford-Bewegung war, also einer Bewegung innerhalb der anglikanischen Kirche, die sehr stark katholische, römisch-katholische Positionen dann auch vertreten hat. Er kam zu John Henry Newman, um ihn zu bitten und aufzufordern, eine gemeinsame Gebetsinitiative zu starten im Blick auf die Einheit zwischen anglikanischer Kirche und Rom. Also dieser George Spencer, wie er zunächst hieß, steht hier am Anfang einer Entwicklung, die sich dann fortgesetzt hat. Und im Jahre 1906 wurde eine Gebetsoktav begründet. Und hier stehen andere anglikanische Vertreter. Am Anfang ein gewisser Reverend Spencer Jones und Father Paul Watson, die eine Gebetsoktav begründet haben vom 18. Januar bis zum 25. Januar, die aber damals ganz klar noch das Ziel hatte, der Wiedervereinigung der Christen mit dem Stuhl Petri, also mit der römisch-katholischen Kirche. Die befanden sich aber auch in dieser Entwicklung des gemeinsamen Gebetes für eine Vereinigung der zertrennten Christen. Nun, ich sagte schon, George Spencer, der damals diesen Vorstoß in Oxford unternommen hatte und Newman aufgesucht hatte, der damals schon dieses tiefe Anliegen in sich verspürte, für die Einheit zu beten. Er wurde später Passionist, und als er in unsere Kongregation eingetreten ist, fand er bereits eine Tradition des Gebetes für England vor. Und zwar, wie ich schon angedeutet habe, begründet in unserem Ordensstifter Paul vom Kreuz selber, der im 18. Jahrhundert lebte, und der in seinem berühmten geistlichen Tagebuch bereits über dieses Gebet für England spricht. Ich zitiere die beiden betreffenden Eintragungen aus dem Tagebuch. Da haben wir den Eintrag vom 26. Dezember 1720. Paul schreibt hier: Ich befand mich in einem Zustand besonderer Erhebung des Geistes, vor allem bei der Heiligen Kommunion. Ich hatte das Verlangen, dort als Märtyrer zu sterben, wo das anbetungswürdige Geheimnis des heiligsten Sakramentes des Altares nicht verehrt wird. Schon seit einiger Zeit hatte mir die unendliche Güte dieses Verlangen eingegeben. Doch heute hatte ich es auf eine besondere Weise. Ich hatte den Wunsch, dass sich die Irrgläubigen bekehrten, insbesondere England und die benachbarten Länder. In diesem Anliegen betete ich besonders bei der Heiligen Kommunion. Und ein weiterer Eintrag im Tagebuch vom 29. Dezember 1720 lautet folgendermaßen: Besonders fühlte ich mich angetrieben, für die Bekehrung Englands zu beten, denn es war mir ein großes Anliegen, dass gerade dort das Banner des heiligen Glaubens aufgerichtet werde, damit sich die Verehrung und die häufige Anbetung des allerheiligsten Sakramentes, des unsagbaren Geheimnisses der heiligsten Liebe Gottes verbreite, auf dass die Ehrerbietung und Liebe zu ihm wachse und sein heiligster Name in besonderer Weise verehrt werde. Ich hatte weiterhin das starke Verlangen, als Märtyrer für das heilige Sakrament zu sterben, dort, wo man nicht daran glaubt. Also das sind die Worte unseres Stifters, Paul vom Kreuz, die schon eindeutig auf England hinweisen und die tiefe Sehnsucht zum Ausdruck bringen, dass hier wieder eine Einheit mit Rom, mit der römisch-katholischen Kirche stattfinde und das allerheiligste Sakrament, die Realpräsenz wieder entsprechend wahrgenommen und verehrt wird. Ja, wie gesagt, das war im 18. Jahrhundert, Paul vom Kreuz. Er hat dann am Ende seines Lebens eine Vision gehabt, wo er seine Söhne, die Passionisten, tatsächlich in England sah im Geiste bei einer heiligen Messe, wurde ihm diese Vision zuteil, aber er hat es aktuell nicht mehr erlebt. Ein geistlicher Sohn unseres Ordensgründers, der Pater Domenico von der Mutter Gottes, der von 1792 bis 1849 lebte, er sollte dann diese Vision seines Ordensvaters umsetzen und die Passionisten auch direkt nach England bringen. John Henry Newman, der durch diesen Pater Domenico Barberi, wie er mit Nachnamen hieß, letztlich dann in die katholische Kirche aufgenommen wurde. Newman hat ihm in seinem Konvertitenroman Loss and Gain, Verlust und Gewinn, ein geistiges Denkmal gesetzt, wenn er über Domenico schreibt, in den Apenninen, nahe bei Viterbo, lebte ein armer Schäferjunge, dem in Betrachtung und Gebet die Mutter Gottes selber die Weisung gab, das Evangelium in einem Lande weit im Norden zu verkünden. Langsam und müheschwer ging er den Weg seines Berufes. Zuerst wurde er Laienbruder, dann Priester bei den Passionisten. Und obgleich keine Aussicht auf Erfüllung war, glaubte er fest an den Ruf aus seinen Jugendjahren. Und allmählich hatte sich auch die Überzeugung gebildet, dass das Land im Norden England sei. Die Jahre vergingen. Da stand er einst am Ufer des Meeres, wo auch Cäsar gestanden hatte, als sein Eroberungswille zur Insel der Briten hinüberreichte. Und auch der Priester kam hinüber. Über die ruhelosen, gottlosen Wellen kam an das Ziel, nachdem er 30 Jahre ausgeschaut hatte. Soweit das Zitat aus dem Roman Loss and Gain von John Henry Newman, in dem er seinen eigenen Weg zur Kirche beschrieben hat. Im Jahr 1830, als der genannte Pater Domenico noch als Lehrer unserer Ordensstudenten im Generalhaus der Passionisten in Rom weilte, fanden die ersten Begegnungen mit den Vertretern jener Nation statt, auf die die Sehnsucht seines Herzens seit langem gerichtet war. Er war nämlich ausersehen worden, einem Konvertiten, der sich auf die Priesterweihe vorbereitete, in die Rubriken der Heiligen Messe einzuführen. Dessen Tochter wiederum machte Domenico mit dem englischen Adligen und früheren anglikanischen Geistlichen George Spencer, den wir schon genannt haben, bekannt. Dieser George Spencer war, wie gesagt, früher anglikanischer Geistlicher und war 1830 in die katholische Kirche aufgenommen worden und befand sich nun in Rom, um am englischen Kolleg mit seinen Studien für das katholische Priestertum zu beginnen. Diese Begegnung mit Spencer stellte den Beginn einer lebenslangen Freundschaft dar. Durch Spencer lernte Domenico auch Ambrose Lyle Phillips kennen, der ebenfalls eine bedeutende Rolle für den Erneuerungsprozess des katholischen Lebens in England spielen sollte. Spencer war es dann auch, der im Jahre 1839 eine Petition, eine Bittschrift an das Generalkapitel der Passionisten richtete, in der er um eine Gründung der Passionisten in England bat. Diese und andere Kontakte mit Engländern in jenen römischen Tagen ließen für Domenico Barberi das ersehnte Missionsfeld England ein wenig näher rücken. Schließlich kam der Tag, da Domenico die Vision seines Ordensvaters in die Tat umsetzen konnte, als er im Jahre 1840 mit drei Mitbrüdern von Rom zunächst nach Belgien aufbrach, um dort die englische Gründung der Passionisten vorzubereiten.
Heute beginnt die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Und was wenige wissen, ist, dass die Wurzeln dieser Gebetswoche zurückreichen bis ins England des 19. Jahrhunderts. Und genau darüber erzählt uns Pater Gregor Lenzen. Er ist Provinzial der süddeutsch-österreichischen Provinz des Passionistenordens. Und von diesen Anfängen erzählt er uns in dieser Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Und es geht nun weiter mit seinem Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, richten wir nun unseren Blick auf den schon mehrmals genannten George Spencer, der in unserer Kongregation den Ordensnamen Ignatius, also Ignatius vom heiligen Paulus, trug, Ignatius of St. Paul. Er stammte aus dem Anglikanismus, er wurde in der anglikanischen Kirche getauft und war dann Konvertit, und als Konvertit ist er dann katholischer Priester geworden und später noch Passionistenpater. Und er hatte als ein ganz großes, tiefes Herzensanliegen dieses Gebet für die Wiedervereinigung der anglikanischen Kirche mit der katholischen Kirche. Schauen wir kurz auf seine Lebensstationen. Er wurde als jüngster Sohn des zweiten Earl Spencer am 1. Dezember 1799 geboren, verbrachte den größten Teil seiner Kindheit auf dem Stammsitz seiner Familie in Althorp House in Northamptonshire, bis er 1808 nach Eton auf die höhere Schule ging. Nach 4 Jahren Eton studierte er dann zunächst privat bei einem künftigen anglikanischen Bischof und ab 1817 in Cambridge am Trinity College, wo er in Mathematik mit sehr gut abschnitt. Ein Bekehrungserlebnis hatte er auf der sogenannten Grand Tour im Jahre 1819, also auf einer ausgedehnten Reise auf dem Kontinent, wo er gegen Ende der Reise während einer Vorstellung der Oper Don Giovanni in einer Pariser Oper ein Bekehrungserlebnis hatte, als er sich wie Don Giovanni von einer Schar Teufel in die Hölle getrieben sah. Als Folge davon begann er nun im Jahre 1822 ernsthaft und engagiert seinen seelsorgerischen Dienst als anglikanischer Geistlicher in St. Mary in Brinkton. Und die geistliche Entwicklung ging noch weiter, sodass er schließlich am 30. Januar 1830 zum katholischen Glauben übertrat. Er ging, wie wir schon kurz in Zusammenhang mit Pater Domenico Barberi hörten, nach Rom, um am ehrwürdigen englischen Kolleg für das Priestertum in der katholischen Kirche zu studieren. Im Jahre 1832, nach seiner Priesterweihe in der Kirche San Gregorio zu Rom am Fest des heiligen Augustin von Canterbury, kehrte Spencer dann mit dem persönlichen Segen von Papst Gregor dem 16. nach England zurück, um seinen Dienst dort anzutreten. Zunächst als Pfarrgeistlicher. Zu den Protestanten in seinem Umkreis hatte er sogleich freundschaftliche Beziehungen aufgenommen. Im Jahre 1838, anlässlich eines Frankreich-Besuches, startete er dann seinen großen Gebetsfeldzug für die Bekehrung Englands, wie er das nannte. Er forderte alle auf, täglich ein Ave Maria in diesem Anliegen zu beten. Die Priester bat er, jeden ersten Donnerstag im Monat eine heilige Messe in diesem Anliegen zu feiern. Der Donnerstag deshalb, weil es eben der Donnerstag war, ein Donnerstag, an dem unser Herr am Abend vor seinem Leiden genau dieses große Anliegen, alle sollen eins sein, formuliert hat. Vor diesem Hintergrund des begonnenen Gebetsfeldzuges fand dann auch jener schon zitierte Besuch bei John Henry Newman in Oxford im Jahre 1840 statt. Seit 1839 war Spencer Spiritual am Oscott College, dem katholischen Priesterseminar in England. In seinen Ferien reiste er ab 1841 in ganz Irland umher und bat um Gebete für die Bekehrung Englands und die Heiligung Irlands. Im England der frühen Mitte des 19. Jahrhunderts war er an fast allen Angelegenheiten der katholischen Kirche beteiligt, kaufte das Land, auf dem das Oscott College erbaut war, half seinem Freund Ambrose Phillips de Lisle, das Kartäuserkloster am Mount St. Bernard zu gründen, machte die Vincent de Paul Gesellschaft in England bekannt und ermöglichte es, wie wir schon hörten, der Kongregation der Passionisten unter Domenico Barberi, seinem guten Freund, nach England zu kommen. Am 21. Dezember 1846, seinem 47. Geburtstag, trat er dann schließlich selber in unsere Kongregation ein, machte dann sein Noviziat 1847 und legte im Januar 1848 seine Ordensgelübde ab. Ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, war sein Name Ignatius vom heiligen Paul, Ignatius of St. Paul. In unserer Kongregation fand er eine neue Dimension für seinen Gebetsfeldzug für die Einheit der Christen, denn, wie schon ausgeführt, für dieses Ziel hatte der heilige Paul vom Kreuz, unser Gründer, schon 50 Jahre lang gebetet und es war dieses Anliegen auch stets Mittelpunkt des Glaubenslebens von Domenico Barberi gewesen. In den folgenden 16 Jahren predigte Pater Ignatius Spencer die Passion unseres Herrn entsprechend dem Auftrag unserer Gemeinschaft in ganz England, Schottland, Irland, Frankreich, Belgien und auch in Rom. Und er bat seine Zuhörer, sich in Vereinigung mit dem Leiden des Herrn als Brandopfer der Liebe anzubieten, ihren getrennten Brüdern und Schwestern zuliebe, einen Ausdruck, den auch Domenico Barberi geprägt hatte. In jedem Kloster- und Priesterseminar, das Spencer aufsuchte, bat er um das Gebet für England. Als er zusammen mit seinem Mitbruder Pater Gaudentius Rossi Elizabeth Proud bei der Gründung der Schwestern vom Kreuz und Leiden hilfreich zur Seite stand, betraute er sie mit diesem Auftrag des Gebetes für die Einheit der Christen. Er sagte: Ich weiß nicht, ob Gott es mir erlaubt, dieses große Werk vollendet zu sehen. Aber wenn ich nicht mehr bin, hinterlasse ich es euch, um es fortzusetzen. Das waren seine Worte an die Schwesterngemeinschaft. Am Abend des 27. September 1864 führte Pater Ignatius Spencer in St. Patrick Coatbridge in Schottland seine letzte Mission durch. Er gab den Gemeindemitgliedern eine kurze Schilderung seiner eigenen Bekehrung zum Katholizismus und sprach davon, wie sehr er die Bekehrung Englands wünschte. An diesem und den folgenden Abenden leitete er die Leute an, das Ave Maria für England, Schottland und Irland zu beten und belehrte sie auch über den 300-Tage-Ablass, den Papst Pius IX. Für jedes Ave Maria, das für die Bekehrung Englands gebetet wurde, gewährt hatte. Und so setzte er seine Mission fort und nahm nach Beendigung dieser Volksmission einen Zug nach Leith, wo ihn ein anderer Auftrag erwartete, aber an der Anschlussstelle beim Wechseln der Züge in Carstairs entschloss er sich, bis zur nächsten Zugverbindung einen Freund aufzusuchen. Er ging die Einfahrt zu dem Haus hinauf und fiel in Sichtweite des Hauses tot um, erschöpft von seiner Arbeit für die Einheit der Christen. Sein Seligsprechungsprozess wurde 1992 durch den Erzbischof Warlock von Liverpool eröffnet. Und sowohl er wie auch die Gründerin der schon genannten Cross and Passion Sisters, der Schwestern vom Kreuz und Leiden, der englischen Passionistenschwestern, er und die Gründerin der Schwestern und auch der später selig gesprochene Domenico Barberi sind in der Kirche der Heiligen Anna in Sutton St. Helens beigesetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir kurz die Biografie von Pater Ignatius Spencer angeschaut haben, widmen wir uns jetzt noch einmal zum Abschluss seinem besonderen Anliegen, nämlich dem Gebet für die Einheit in der Wahrheit, wie er das selbst einmal formuliert hatte. Zu verschiedenen Anlässen schrieb Spencer einen Bericht über seine Bekehrung, den er Zeitungen zur Veröffentlichung unterbreitete. Und in einem solchen Bericht äußerte er Folgendes: Ich bin ein Bruder von Lord Spencer. Ich war einmal Geistlicher in der anglikanischen Staatskirche. Im Jahre 1830 trat ich zum katholischen Glauben über und wurde 2 Jahre später katholischer Priester. Meine Familie und meine Landsleute müssen im Großen und Ganzen natürlich diesen Schritt als großen Fehler bewerten. Aber niemals, so meine ich, bin ich deshalb oder deswegen absichtlich der Unredlichkeit oder Unaufrichtigkeit beschuldigt worden. Als ehrlicher Katholik bin ich daran gebunden zu glauben, was ich glaube und was zeitlich und ewig unendliche Konsequenzen für das Wohlergehen meiner Landsleute als einzelne Personen und als Nation hat, nämlich, dass sie zum katholischen Glauben zurückkehren sollen. Und ich habe mein Leben dem Ziel gewidmet, sie dahin zurückzuführen. Nun, aus diesen Worten wird ganz klar deutlich, was das Herzensanliegen von Pater Ignatius Spencer war: seine Landsleute, seine Nation wieder zum katholischen Glauben zurückzuführen. Und dafür wollte er vor allen Dingen beten. Einen Gebetsfeldzug hat er dafür gestartet. Von dem Besuch des damaligen George Spencer in Oxford wurde jetzt schon mehrmals berichtet. Damals hat ihn John Henry Newman in Oxford nicht besonders, freundlich empfangen. Auf den ersten Blick sah der Besuch nach einem Misserfolg aus, da Newman sich weigerte, zunächst einmal ihn zu empfangen. Und später in seiner Rechtfertigungsschrift, in seiner berühmten Apologia pro vita sua, schreibt Newman, dass er zu diesem unerhört eifrigen und mildtätigen Mann, also George Spencer, sehr unhöflich gewesen war. George bediente sich einer militärischen Metapher, um jenes Treffen zu beschreiben. Er sagte später im Blick auf diese Begegnung: Ich segelte geradewegs in die Mitte der feindlichen Flotte und mein kleines Schiff wurde schrecklich zugerichtet und verbeult. Aber mit der Flagge auf der Mastspitze machte ich meinen Rückzieher wieder wett und hoffe eines Tages auf einen glorreichen Sieg. Spencer konnte damals 1840 noch nicht ahnen, dass eben dieser John Henry Newman, der ihn damals eher kühl letztlich empfangen hatte, dass er 5 Jahre später von Pater Domenico Barberi in die katholische Kirche aufgenommen werden würde. Heute vermögen wir den Gedanken der Einheit der Christen für selbstverständlich halten und im Besonderen jedes Jahr in einer Gebetsoktav darauf hinwirken, so wie wir das jetzt in dieser Gebetswoche tun. Doch in den Tagen von George Spencer im 19. Jahrhundert in England lagen die Dinge ganz anders. Er war der Ansicht, dass Christus die katholische Kirche gegründet hatte und so konnte die Einheit nur von jenen erreicht werden, die sich wieder mit Rom verbanden, die sich wieder mit Rom vereinigten. Es war jedoch nicht sein Anliegen, dass Institutionen sich zusammenschlossen, sondern dass Menschen sich begegnen sollten. Menschen, gläubige Menschen wieder zur Einheit finden sollten. Seiner Überzeugung nach konnte die Einheit durch gemeinsamen, ehrlichen Dialog erzielt werden. Und so lautete eines seiner treibenden Leitmotive das schon zitierte Wort von der Einheit in der Wahrheit. In seinen Predigten betonte George Spencer immer wieder, dass wir nur durch Gebet und geistige Erneuerung, durch Umkehr zu Christus letzten Endes die Vereinigung erreichen würden. Des Öfteren wies er darauf hin, dass eigentlich die Katholiken es nötig hätten, sich einer echten Bekehrung zu unterziehen, bevor sie von den Protestanten erwarteten, dass diese sie nachahmen. Das Herz seines Gebetsfeldzuges war der Vorsatz, für die Bekehrung Englands zu beten. George erkannte, dass die Engländer, also seine eigenen Landsleute, von Natur aus sich eher widerstrebend in einer solchen Gebetsvereinigung zu engagieren schienen. Er kämpfte auch bei dem Versuch, Klarheit zu schaffen, ob die Intention der Vereinigung ausdrücklich nur für die Bekehrung Englands sein sollte oder ob sie alle Protestanten und getrennten Christen der ganzen Welt umfassen sollte. Schließlich entschied er sich für Letzteres. Im Juli 1842 brach George Spencer zu seiner ersten Predigttour nach Irland auf. Diese dauerte 6 Wochen. Bekanntermaßen beeinflusste er den Erzbischof MacHale von Tuam, diesen Gebetsfeldzug zu unterstützen. Der Erzbischof war zwar ein leidenschaftlicher England-Gegner, doch war er von George Spencer so beeindruckt, dass er in der Folge das Wesentliche aus Spencers Predigten in die gälische Sprache übersetzen ließ. Von Juli bis Oktober 1844 bereiste George dann mit Philipps Familie Frankreich, Belgien und Deutschland. Die Genesungszeit in dieser Zeit sollte offenbar auch eine gewisse Erholung stattfinden, war alles andere als erholsam. 3 Monate lang arbeitete George hart, um für die Notwendigkeit des Gebetes für England zu werben. Das Einzige, worum er bat, war Unterstützung in der Sache. Gebet und ein Ave Maria täglich. Seine Begeisterung war ansteckend und im Allgemeinen erhielt er von den Leuten eine positive Rückmeldung. Seine Methode war, vernünftig darüber zu argumentieren, dass Katholiken und Protestanten niemals die Wahrheit zu fürchten brauchten, da alle Wahrheit von Gott kommt. Häufig kam er darauf zu sprechen, dass er selbst ein anglikanischer Konvertit war und so aus eigener Erfahrung redete. Schließlich erörterte er die Möglichkeit, dass Katholiken und Protestanten gemeinsam beten könnten. Er erkannte jedoch, dass dies bedeutete, jeder auf seine Weise. Während seines Aufenthaltes in Louvain machte er Exerzitien und beschäftigte sich ernsthaft mit dem Gedanken, in einen Orden einzutreten, doch unternahm er zunächst einmal nichts zu dessen Verwirklichung. Wir wissen ja, dass er dann später, 1847, in unsere Kongregation eingetreten ist. Als Passionistenpater im September 1851 verließ Ignatius dann einmal England, um nach Rom zu reisen, und er sollte erst im April 1852 wieder zurückkehren. Während seines Aufenthaltes in Rom hatte er 4 Besprechungen mit dem damaligen Papst Pius IX. Er sagte dem Papst: Einst eroberte Rom England unter Julius Caesar mit dem Schwert. Ein zweites Mal eroberte Rom England unter dem heiligen Gregor, Papst Gregor, glorreicher mit dem Wort Gottes. Ich rufe Rom auf, diese Eroberung unter Pius IX. Nochmal zu machen, da sie doch eine erheblich wichtigere ist als damals und mit viel ruhmreicheren und göttlicheren Mitteln. Es wird berichtet, dass der Papst darauf nichts entgegnete, aber lächelte. Spencer versuchte für seine Annäherung an die Protestanten mit seinem ausdrücklichen Vorschlag für die Einheit zu beten, den kirchlichen Segen zu erhalten. Und das kam dann auch so, während er sich in Rom aufhielt, versuchte er, so viele religiöse Gemeinschaften wie möglich zu besuchen, wieder einmal, um ihre Unterstützung zu gewinnen. Er bekam tatsächlich einen Empfehlungsbrief von der Propaganda Fide an die Bischöfe von Irland. Auf seiner Rückreise hatte er Audienzen bei Erzherzog Franz Karl und bei Kaiser Franz Josef I. von Österreich. Ignatius bemühte sich, so vielen Klöstern wie möglich einen Besuch abzustatten, in der Überzeugung, dass diese um Hilfe bei anderen Klöstern werben könnten, immer im Blick auf das Gebet für England. Er wünschte sich auch von den Klosterschwestern, die Menschen, mit denen sie zu tun hatten, nämlich die Kranken, die Alten und die Kinder, zu ermuntern, sich im Gebet für sein Anliegen zu vereinigen. In gleicher Weise sprach er bei Priestern vor und traf sie sogar mit dem päpstlichen Nuntius in Wien. Was seinen Gebetsfeldzug anbelangt, so war Pater Ignatius Spencer ein getriebener Mensch. Er war entschlossen, die Unterstützung so vieler Leute wie möglich zu erhalten. Und in diesem Sinne arrangierte er sogar Treffen mit den höchsten Politikern wie Lord Palmerston und Mr. Gladstone. In Irland bediente sich Ignatius eines ziemlich geschickten Arguments, um die Leute zu ermutigen, für England zu beten. Er wies darauf hin, dass Jesus gesagt hatte, wir sollten für unsere Feinde beten. Und wenn wir das täten, würden unsere Gebete sicherlich erhört werden. Er dachte sich, dass die Iren nur zu gut wüssten, dass die Engländer wegen der Art, wie sie sie behandelten, ihre Feinde wären. Wenn die Iren also für die Engländer beteten, so würde Gott zuhören und die Engländer würden katholisch werden und keine Feinde mehr sein. Im Jahre 1856 verbrachte Ignatius dann noch 7 Monate auf seiner letzten Kontinentalreise, wo er für eine Neugründung des Klosters in Mount Argus in Dublin warb. Eine bemerkenswerte Begegnung hatte er mit Kaiser Napoleon III. In Frankreich, nachdem er ihm seinen Wunsch, dass England zum katholischen Glauben zurückkehre, erläutert hatte, gab ihm der Kaiser 1.000 Francs für dieses Anliegen, um dieses Anliegen zu unterstützen. Das Leben von George Spencer, wenn wir zurückschauen, war wirklich gekennzeichnet von der uneingeschränkten Verpflichtung zum Gebet und vom Glauben an die Notwendigkeit für alle Christen an der Verwirklichung des Gebetes Jesu, dass sie alle eins seien, zu arbeiten. Dieser Glaube führte ihn dazu, sein Leben der Einheit der Christen zu widmen.
Am ersten Tag der Gebetswoche für die Einheit der Christen hörten Sie Pater Gregor Lenzen mit seinem Vortrag zum Thema das Gebet der Passionisten um Einheit mit der anglikanischen Kirche. Ich denke, es waren für uns viele Neuigkeiten dabei und Sie können dieses Thema weiter vertiefen nun in dieser Sendung. Wenn Sie selber sprechen möchten, Fragen stellen möchten an Pater Gregor Lenzen, dann können Sie das von jetzt an tun unter 089 517 008 008. Das Thema dieser Sendung, das Gebet der Passionisten um Einheit mit der anglikanischen Kirche, also die Ökumene mit der anglikanischen Kirche, ist sicher auch ein ganz besonderes Thema, in dem wir uns nicht so gut auskennen. Wenn es Sie interessiert, Sie noch Nachfragen haben oder wenn Sie persönliche Erfahrungen damit haben, 089 517 008 008. Ihre Anrufe sind uns herzlich willkommen. Um die Einheit mit der anglikanischen Kirche, um die Gebete, um die Einheit mit der anglikanischen Kirche geht es heute in der Spiritualitätssendung zum Beginn der Gebetswoche für die Einheit aller Christen. 089 517 008 008, das ist die Nummer, unter der Sie uns anrufen und direkt mit unserem Gast in dieser Sendung sprechen können, dem Passionistenpater Gregor Lenzen. Und Frau Bauer hat diese Nummer gewählt. Herzlich willkommen, Frau Bauer. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott. Sie sind Frau Fröhlich, gell?
Richtig, ja.
Und ich bin von Bad Bocklet, die Judah Bauer, und bin natürlich auch blind. Und ich muss wirklich sagen, also, das war ganz hervorragend, eine sehr schöne Sendung, und sie hat wirklich was, und sie hat auch wirklich was gebracht. Man hat es gemerkt, und auch vor allen Dingen, er hat auch so schön die passende Musik dazu gemacht. Also das war einfach, ich fand es auf jeden Fall sehr beeindruckend, gell?
Das heißt, Frau Bauer, ich höre so ein bisschen raus, das war für Sie auch spannend, weil eben man hört sehr wenig über dieses Thema bei uns. Man weiß,
und
man.
Das war sehr mit dem Spencer, Und der Pfarrer, der vorhin gesagt hatte, also, dass er doch auch hinausgegangen ist, dass er Priester werden möchte, Und ist es dann auch geworden. Genauso, das ist in Ghana, da wohnt ein Pfarrer, der heißt Martin, und der hat sich damals auch sehr für Priester interessiert, hat sich auch ganz Gott hingegeben. Und seine Eltern wollten, dass er auf dem Feld arbeitet, aber das hat er nicht getan. Jedenfalls ist er so dabei geblieben, dass er dann natürlich also Priester werden wollte. Und jetzt kommt er immer so jedes Jahr von Ghana, von Afrika. Also er ist sehr zufrieden damit, Und es gefällt ihm. Er hat auch gesagt, er möchte das auch nicht mehr hergeben. Ne?
Ja. Okay, danke schön, Frau Bauer, dass Sie angerufen haben. Ja, alles Gute Ihnen.
Viel Segen. Wie heißt der Herr Pfarrer?
Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater.
Aha. Ja, sagen Sie ihm, es war sehr schön. Ne?
Er hört sie selber. Er wird sich freuen.
Hat mich sehr beeindruckend
gemacht. Vielen Dank.
Also, auf Wiedersehen, es war sehr schön. Ne?
Danke schön. Danke, Frau Bauer, alles Gute Ihnen. Pater Gregor, nachdem ich Ihnen, wenn ich Ihnen so zugehört habe, ist mir aufgefallen, dass es den Anglikanern damals im 19. Jahrhundert, als da diese Ausbrüche waren, hin zur Ökumene, Gebet für die Einheit, gar nicht so sehr um eine Annäherung aller Konfessionen oder etwas Atmosphärisches oder um einen gemeinsamen Nenner ging, sondern doch ziemlich konkret um die Einheit mit Rom.
Ja, das ist eindeutig. Das konnte man sich damals auch nicht anders vorstellen. Also es ging, wobei ich muss hier eine kleine Einschränkung machen, im Blick auf John Henry Newman und die Oxford-Bewegung gab es schon zunächst die Meinung oder die Haltung, man könnte einen dritten Weg beschreiten, so zwischen anglikanischer Kirche und römisch-katholischer Kirche, ja, eine Via Media, wie sie das genannt haben. Aber Newman musste dann selber am Ende erkennen, dass das nicht möglich war. Und er erkannte eben in der Kirche Roms doch die richtige, authentische Ausprägung der Kirche der Väter. Und damit war für ihn klar, dass er diesen Schritt auch hin zur Konversion in die römisch-katholische Kirche gehen musste.
Mhm. Ja, ich begrüße nun gerne in dieser Sendung Herrn Schrödke. Grüß Sie Gott, Herr Schrödke. Sie haben auch eine Frage?
Hallo? Nahe. Hallo, hören Sie mich?
Jetzt
Guten
höre
Tag.
Ich Sie.
Ja, grüß Gott. Und erstmal danke für den Vortrag. Ich habe leider nur einen Teil hören können. Die Antwort, die Sie jetzt gegeben haben, kommt Ihrer Frage nahe, weil das war genau dieser Gedanke. Ich habe als Junge schon sehr viel gelesen über die Verfolgtkirche, über Märtyrium, auch dann der neueren Zeit, das war dann eben auch die anglikanische Kirche, Verfolgung, in der Reformationszeiten und so. Und wir hatten auch mit syro-malabarischen Ritus und koptischen Ritus zu tun. Wir waren mal bei Lutheranern schwedischer Art, die eine, sag ich mal, strengere katholische Observanz bewahrt haben als die Lutheraner oder reformierten Kirche hier in Norddeutschland. Und da war nämlich die Frage, inwiefern man nicht, wenn es schon unbedingt so eine Einheit geben soll, so eine Art katholisch unierte Gruppierung bildet. Sie haben jetzt im Grunde genommen schon den Ansatz gegeben, dass das nicht geht. Das war auch da, wo ich dann gelandet bin. Auf der Suche nach der Wahrheit muss man irgendwann die Waffen strecken und sagen, der Ursprung ist das Wirkliche. Das wollte ich mit reingeben. Ja. Denn noch eine andere Sache dabei, dieses Gebet für die evangelische Kirche, gerade in der anglikanischen Kirche, sehe ich sogar als sinnvoller und berechtigter als in der Rahmen der Reformation, all dieweil dort eine Art persönlicher Eigensinn zu diesen diversen Unrechtsmaßnahmen geführt hat, während wir in der anderen reformatorischen Kreisen auch ideologisch unterwanderte religiöse Gedanken gut hatten, der auch zu Apostasien und wie soll man das sagen, ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht, geführt hat. Also wenn eine Irrlehre entsteht, der Unglauben. Ich habe das mal gesagt, die meisten Irrtümer werden von Theologen gemacht. Nee, wie heißen die? Die heißen nicht Irrtümer. Es gibt einen Fachbegriff dafür. Das habe ich mal einem Professor gesagt. Das sagt, das habe ich mal gelesen im Rahmen mit Bernhard von Clairvaux und Abelhard. Und da sagt er, nein, Heresien, ja. Da sagt er, nein, sie sind ausschließlich Theologen, können sie verursachen, denn Laien könnten nur irren. Und da sehen wir die Dramatik eigentlich auch in der Reformation. Wir müssen da tatsächlich die Urfehler in den Glaubensanschauungen finden.
Ja, ich glaube, Herr Schöttke, wir haben das verstanden, weil wir gegen Ende der Sendung sind, können wir nicht mehr zu lange zuhören. Aber wir haben verstanden, es stimmt, die anglikanische Kirche, und das können wir vielleicht noch zum Abschluss dieser Sendung in die Runde schmeißen, Pater Gregor, ist, dass die anglikanische Kirche uns doch in vielem nahe steht nach wie vor. Es waren ja eigentlich politische Gründe der Trennung, erstmal ursprünglich gar keine Glaubensgründe, sondern da ging es mehr um die gebrochene Ehen und wiederverheiratet und dann eigentlich politische Gründe, Machtgründe und gar nicht so sehr Glaubensgründe. Es ist ja auch so, dass die katholische Kirche zum Beispiel Priestern, die übertreten wollen, auch Sondergenehmigungen mehr oder weniger einräucht oder eine eigene Gruppe gegründet hat, auch von, oder Möglichkeiten zum Beispiel zum Übertritt, auch wenn sie verheiratet sind mit Familie. Das sind ja erst richtig, vor einigen Jahren auch Bischöfe, wieder eine ganze Reihe von Bischöfen zur katholischen Kirche übergetreten und dort zu Priestern geweiht worden, obwohl sie mehrere Kinder hatten. Das ist nur ein Beispiel, wo man sieht, dass die Nähe doch einfach da ist.
Das ist richtig, vor allen Dingen mit der sogenannten Hochkirche, der anglikanischen Hochkirche, die zum Teil zumindest äußerlich katholischer wirkt, als es in der römisch-katholischen Kirche der Fall ist. Und was Sie gerade auch noch angesprochen haben, das sind die sogenannten Ordinariate, die unter Papst Benedikt dem 16. geschaffen wurden und wo also Anglikaner unter Beibehaltung ihrer Riten und Traditionen in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche aufgenommen wurden.
Und das oft passiert, also weil eine größere Gruppe auch übergetreten ist, weil wegen der großen Differenzen, wo es dann um die Weihen von Frauen zu Priestern und Bischöfen ging. Das ist ein großer Graben in der anglikanischen Kirche, eigentlich ein de facto Schisma, könnte man fast sagen. Wäre aber auch wieder eine eigene Sendung. Dankeschön, Pater Gregor, dass Sie uns erzählt haben von diesen Ursprüngen der Einheit, der Gebetswoche für die Einheit der Christen am heutigen Starttag. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute, wir freuen uns, wenn wir Sie bald wieder hören in Radio Horeb und Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, unter Radio Horeb im Internet www.horeb.org diese Sendung im Podcast zum Nachhören finden. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ihnen allen einen wunderschönen Tag noch.